Es ist Sommer 1967 in der bayerischen Kleinstadt Rosenheim. In dem typisch bayerischen Stadthaus mit den grünen Fensterläden in der Königstraße 13 findet man unter anderem eine Zahnarztpraxis, verschiedene Büros und eine Anwaltskanzlei. Es ist die Kanzlei Adam. Und gerade klingelt das Telefon. Anwalt Sigmund Adam hebt ab, aber da ist niemand dran. Adam macht sich keine weiteren Gedanken darüber. Kann ja mal passieren. Ein paar Stunden vergehen. Der Rechtsanwalt und seine Angestellten gehen wie immer weiter ihrer Arbeit nach. Bei Anwalt Adam selbst zum Beispiel steht ein Telefonat mit einem Mandanten an.
Hallo Herr Meier, wie geht's?
Aber auch dieses Telefonat läuft nicht so wie geplant.
Hallo? Hallo Herr Meier?
Die Leitung bricht immer wieder ab. Die gestörte Telefonleitung nervt zwar und stört den reibungslosen Arbeitsalltag. Viel mehr denkt sie zu diesem Zeitpunkt aber noch niemand. Doch dann klingeln plötzlich alle vier Telefone in der Kanzlei gleichzeitig. Als am Ende des Monats die Telefonrechnung bei Herrn Adam eintrudelt, da fällt er fast vom Stuhl. Mehrere tausend Mark soll seine Kanzlei vertelefoniert haben. Das kann doch nicht sein. Er beschwert sich bei der Post, also dem damaligen Telefonanbieter. Die teuren Verbindungen werden daraufhin für ihn genau aufgeschlüsselt und...
Beim nächsten Ton ist es 11 Uhr, 3 Minuten und 20 Sekunden.
Von der Kanzlei aus soll unzählige Male die Zeitansage angerufen worden sein. Einmal sogar 46 Mal innerhalb einer Viertelstunde. Und für alle, die sich jetzt fragen, was die Zeitansage ist, das war ein Service bzw. eine Nummer, die man anrufen konnte, um die genaue Uhrzeit zu erfahren. Heute mit dem Internet und so vielleicht weniger relevant, aber damals war das durchaus noch hilfreich. Ja, und der Anwalt Adam, der kann es natürlich nicht glauben. Irgendetwas stimmt hier nicht. Kann man die Zeitansage mit einem Wählscheibentelefon überhaupt so schnell und so oft nacheinander anrufen? Adam stellt Anzeige gegen Unbekannt und hofft, dass sich der Schabernack damit auch erstmal erledigt hat. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, die Telefonanrufe werden nicht die einzigen unerklärlichen Ereignisse in diesem Jahr an der Rosenheimer Anwaltskanzlei bleiben. Und schon bald soll es noch viel schlimmer werden.
Wie, du brichst jetzt ab? Wie? Also ich habe das Gefühl, sowas kann mal passieren, aber 46 Mal in einer Nacht diese Rufnummer gibt?
In einer Viertelstunde.
In einer Viertelstunde. Okay, das ist nicht mehr normal.
Phänomenal, paranormal. Parshad und Marc Augustat erzählen euch wahre Geschichten von unerklärlichen Ereignissen.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid und euch traut, mit uns in die Welt des Mysteriösen und Paranormalen einzutauchen und mit uns an die Punkte geht, wo die Wissenschaft nicht mehr weiter weiß.
Hi Leute.
Hi Parshad.
Ich muss dir, um ehrlich zu sein, sagen, dass ich heute Morgen schon so einen gruseligen Start hatte in den Tag.
Nein.
Ich habe dir erzählt, ich habe ja einen Hund jetzt geholt, also einen Welpen.
Ja.
Und ich weiß jetzt nicht, ob ich heute jetzt was Paranormales erlebt habe oder ob es etwas zu tun hat mit diesem Mutterinstinkt, den ich auf einmal bekommen habe aus dem Nix. Ich wurde irgendwie wach, aber ich war noch so voll verschlafen. Es war so 5 Uhr morgens oder so. Und ich dachte, mein Hund, also mein Welpe, wäre in meiner Decke drin. Und ich hätte schwören können, das ist wirklich er gewesen, wie er so durch meine Decke durchläuft, weil ich dachte, er hat irgendwie so eine Möglichkeit gefunden, so durch dieses Lakending halt durchzukommen und halt hin und her rumzurennen. Auf einmal wedelt da etwas neben meinem Gesicht, der guckt mich an, mit so einem Blick, und ich fasse einfach so meine Decke an und checke, ey, das ist gar nicht mein Hund, das ist einfach meine Decke. Und jetzt frage ich mich, was es war. Wurde ich jetzt aus dem Schlaf gerissen durch eine kleine Paralyse? Weil ich habe ja schon mal so Erfahrungen gemacht.
Mhm.
Oder war das so ein blöder Traum? Oder geht's mir einfach gerade nicht gut wegen dem ganzen Stress? Aber das war echt creepy heute Morgen. Es war wirklich creepy.
Ja, vielleicht alles ein bisschen, alles von dem.
Wie war dein Morgen? Hast du auch irgendwas durch deine Decke schlüpfen gesehen?
In mir ist noch nichts passiert. Unter meiner Decke war noch nichts, was da nicht hingehört. Aber es ist sehr schön, dass du ein bisschen da aus dem Nähkästchen plaudern kannst und du selber auch die Erfahrung schon machen konntest. Wobei, sehr schön. Also ich wünsche es natürlich niemandem,
nee,
auch dir nicht.
Ja.
Aber es ist ja nichts passiert.
Gott sei Dank nicht. Ich dachte nur, er wäre ein Hundegeist in meiner Decke drin. Ansonsten lief alles super heute Morgen. Ich bin sehr gespannt, was für eine Story du heute mitgebracht hast und ob ich danach schlafen gehen kann oder nicht.
In unserer heutigen Folge geht es dann nach Rosenheim, das ist im ganz südlichen Zipfel von Deutschland. Warst du da schon mal?
Noch nie.
Ich auch nicht, muss ich zugeben. Aber der Fall, der ist so außergewöhnlich, dass er quasi zu uns gereist ist durch die Zeit.
Okay.
Ich würde sagen, los geht's.
Also ich bin Jahrgang 1966, das heißt, ich war gerade ein Jahr alt oder zwei, als das damals passiert ist. Aber
das ist Bernd Harder. Er ist Journalist und engagiert sich bei der Gesellschaft zur Untersuchung von Parawissenschaften. Eine Organisation, die bei angeblich übernatürlichen Phänomenen erstmal kritische Nachfragen stellt.
Wir würden gerne für außergewöhnliche Behauptungen auch außergewöhnlich gute Beweise sehen.
Bernd Harder erinnert sich an einen der ersten angeblich paranormalen Fälle, mit denen er sich je beschäftigt hat.
Man konnte halt überall lesen, dass so ab Herbst 1967, da gab es eine Anwaltskanzlei in Rosenheim in Bayern und da fing es plötzlich an zu spuken. Also unheimliche Sachen passierten, Gegenstände bewegten sich, es gab überall seltsame Kurzschlüsse, die Zeitansage wurde permanent angerufen, also mit der ganzen Elektronik in dieser Kanzlei schien irgendwas nicht zu funktionieren.
Es ist also Oktober 1967 und ein Mitarbeiter der Post ist auf dem Weg in die Königstraße 13. In den vergangenen Wochen und Monaten ist das Arbeiten in der Kanzlei laut Rechtsanwalt Adam nahezu unmöglich geworden. Immer wieder klingeln alle Telefone gleichzeitig. Immer wieder werden Gespräche unterbrochen, von den Rechnungen ganz zu schweigen. Also sollen die alten Telefonapparate durch neue ausgetauscht werden. Und ein Gebührenzähler wird auch angebracht. Aber obwohl niemand im Büro telefoniert, registriert die Post trotzdem am gleichen Tag noch ein ausgehendes Gespräch. Und einen Tag später 42 Anrufe an die Zeitansage.
Es kam die Bundespost vorbei, hat sich die Leitungen angeguckt. Die haben natürlich nichts gefunden.
Also stellt Rechtsanwalt Adam Anzeige gegen unbekannt. Und noch glaubt er wohl, dass der Fehler beim Fernsprechanbieter liegt. Aber dann, ein paar Tage später, erlischt plötzlich das Licht in der Kanzlei mit einem lauten Knall. Und Anwalt Adam bestellt die Handwerker. Sie steigen mit einer Leiter zu den in 2,50 Meter hängenden Leuchtstoffröhren hinauf und sind ziemlich verblüfft, denn die Röhren sind ausgegangen, weil sie in ihrer Halterung um 90 Grad verdreht sind. Das ist also so ein Gewinde, wo man die Lampe reindreht und das Licht funktioniert erst dann, wenn die Lampe ganz reingedreht ist, weil dann erst der Stromkontakt entsteht. Und genau dieser Kontakt ist unterbrochen, mit einem Knall eben, deswegen gab es kein Licht mehr. Der Techniker tauscht die Röhren aus, doch während er an den einen Lampen rumhantiert, knallen schon die anderen Lampen.
Hört sich für mich an, wie als wäre so ein Geist so richtig verwirrt. So was für ein Jahr haben wir heute, wo bin ich, warum bin ich hier, warum gibt es Licht, ich muss alles ausmachen und wie viel Uhr ist es? Also ich habe damals ganz viel X-Faktor geguckt, du auch?
Ja, klar.
Und ich habe immer gelernt durch diese Serie, dass wenn da so viel passiert, dass da der Geist oder was auch immer das sein mag, ultra wütend ist auf etwas, was in dieser Räumlichkeit, in dem vorherigen Leben oder in dem menschlichen Leben ihm oder ihr passiert ist. Das habe ich gelernt von X-Faktor. Ich bin jetzt nicht ein Experte oder so, aber ich habe es gelernt.
Wir haben ja noch ein paar Experten und Expertinnen in unserem Podcast.
5 Euro, also wir 5 Euro Mark, hier Handschlag, 5 Euro, die hauen das jetzt raus. Ey, da hat jemand mal ein Praktikum gemacht bei einem Anwalt vor 300 Jahren, der ist wütend, weil irgendwas schiefgelaufen ist, safe.
Es ist interessant, dass du aber direkt fragst nach einem Etwas. Oder du sagst, etwas ist ganz sauer, weil es gibt ja die eine Gruppe Menschen, die sagen, oder die würden fragen nach dem, wer war das? Und die andere Gruppe, die fragt nach dem, was war das? Und du bist halt sofort in die Richtung, was war das?
Ja, weil...
Das zeigt so ein bisschen, wohin die Reise bei dir geht.
Oder wie viele Leute haben da gearbeitet in der Anwaltskanzlei? Weißt du das?
Relativ wenige. Aber wir kommen noch zu den Angestellten.
Oh Gott.
Gleich.
Am Ende war es doch jemand einfach, der so den Chef verarschen wollte. Ich kann nicht mehr.
Also, die neuen Röhren, die da gerade eingesetzt wurden, die sind ja jetzt auch verdreht. Und wieder um 90 Grad. Und all das vor den Augen der Kanzleiangestellten und des Technikers. Aber der Chef, der Herr Anwalt Adam, der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er ist halt Pragmatiker und der entscheidet, dass die drehwilligen Leuchtstoffröhren einfach durch normale Glühbirnen zu ersetzen sind. Aber auch das bringt dann keine Ruhe ins Büro. Eine der neuen Glühbirnen zerplatzt. Eine Angestellte trägt sogar eine leichte Verletzung davon. Als Schutz wird ein Nylonnetz in den Räumen der Kanzlei aufgehängt. Doch noch am gleichen Nachmittag zerbersten 4 weitere Glühbirnen. Wie zuvor, scheinbar völlig ohne Grund. Also man kann schon sagen, dass die seltsamen Phänomene sich jetzt wirklich gehäuft haben. Der Physiker und Psychologe Walter von Lukadu, der seit über 30 Jahren die parapsychologische Beratungsstelle in Freiburg leitet, der sagt, dass man am Anfang noch davon ausging, dass die Phänomene durch Störungen im Stromnetz ausgelöst wurden.
Deswegen haben die Stadtwerke ja da einen extra Anschluss gelegt.
Die Kanzlei bezieht ihren Strom jetzt also direkt und ohne Umwege vom Verteilerhäuschen bzw. der Transformatorenzentrale. Fehler im Streckenkabel, Hausanschluss und der Steigleitung sollen also als Ursache ausgeschlossen werden.
Man hat dann auch entsprechende Messgeräte eingebaut, um das zu überprüfen.
Dann gibt es da noch den Elektriker Paul Brunner. Das ist der Leiter der Prüfamtsaußenstelle und er ist zu dieser Zeit immer wieder in der Anwaltskanzlei. Und dann wird auch er Zeuge der unheimlichen Geschehnisse. Er sieht nämlich, wie ein Ölgemälde sich im Vorzimmer vor seinen Augen an der Wand dreht. Und zwar so, dass, Zitat, der Aufhängedraht am Haken sich verwickelt hat. Also nicht so ein bisschen von links nach rechts gependelt, sondern komplett rum.
Also das ganze Ding hat sich einmal komplett gedreht.
Ja.
Also nicht gedreht 360 Grad, sondern 180 Grad, sodass halt das Gemälde, das Bild direkt an der Wand ist. Und es war hell, als es passiert ist.
Ja, naja, wir sind ja von den ganzen Horrorfilmen und so ein bisschen indoktriniert, dass alles Gruselige immer nachts passiert.
Ja.
Aber das ist gar nicht immer so.
Und er war nüchtern. Also der war... Ich muss diese Frage stellen.
Gut, das habe ich nicht kontrolliert. Aber es ist der Leiter der Prüfamtsaußenstelle. Also das klingt irgendwie sehr nüchtern.
Also kann er gar nicht lügen und irgendeinen Hokuspokus erfinden. Okay, und dann?
Und das Merkwürdige war, dass diese Messgeräte eben immer Vollausschläge zeigten, die eigentlich gar nicht sein können, die also physikalisch eigentlich keinen Sinn machen.
Und es wird noch besser, denn da gibt es einen Kopierer in dieser Kanzlei und aus dem läuft eine Flüssigkeit aus. Und dann gibt's Lampen in der Kanzlei, die so stark schwingen, dass sogar der Putz von der Decke abblättert.
Und dann gab es noch ein Ereignis, was auch sehr erstaunlich war, nämlich dass ein 3 Zentner schwerer Aktenschrank von der Wand weggerückt worden ist.
Wie? Moment, das muss ein echt, echt saurer Geist sein, Marc. Der ist richtig pisst. Er ist wirklich abgefuckt. Irgendwas ist passiert. Safe. Ich erhöhe 5 Euro auf 50.
Du hast da eben schon eine Praktikantin erwähnt, die eventuell vor 300 Jahren dort ein Praktikum gemacht hat.
Jetzt sagst du, safe, da war jemand. Safe. Erzähl.
Okay. Also, Paul Brunner und die Mitarbeiter der Rosenheimer Stadtwerke wissen nicht mehr weiter. Im Abschlussbericht des Prüfamts heißt es dann, für diese phänomenalen Erscheinungen müssen für die Technik bisher unbekannte Kräfte verursachend sein. Also holt sich der Rechtsanwalt Adam Hilfe von einer ganz anderen Seite.
Ja, also Hans Bender war eine charismatische Persönlichkeit.
Der Psychologe und Parapsychologe Hans Bender wird hinzugezogen. Der beschäftigt sich mit unerklärlichen Ereignissen und hat 1950 sogar ein entsprechendes Institut gegründet. Das Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene. Und Walter von Lukadu, den wir vorhin schon gehört haben, der war sein Schüler.
Cool.
Er war ein fantastischer Geschichtenerzähler und er hat die Leute begeistert für sein Thema und er wollte es halt auch wissen. Also der wurde ja immer so ein bisschen in der Öffentlichkeit so dargestellt, als sei er leichtgläubig. Ich kann sagen, das stimmt überhaupt nicht. Hans Bender war sehr kritisch und skeptisch.
Also da haben wir jetzt Hans Bender, der in die Kanzlei kommt und 2 Physiker mitgebracht hat. Und die 3 versuchen jetzt der Sache auf den Grund zu gehen. Also die 3, die fertigen dann ganz genau und penibel Protokolle an.
11.10 Uhr. Knall. Wurde auch von den Herren K.O.M. Seitz und K.O.M. Wendel wahrgenommen. 11.30 Uhr. Lampe im kleinen Flur schwingt aus. 11.55 Uhr. Knall. Wurde auch von Herrn Toni Appel, der vor der Türe stand, wahrgenommen. 14.13 Uhr, Knall. Vermutlich aus dem Flur der Wohnung kommend. 15.12 Uhr, Lampe im kleinen Flur schwingt erneut, diesmal längs. 15.19 Uhr, Lampe im kleinen Flur schwingt. Unmittelbar darauf schwingt auch die Lampe im Flur in der Wohnung. 17.29 Uhr, die Lampe im Flur der Wohnung schwingt aus.
Ich habe eine Frage. Von was für einem Zeitraum sprechen wir jetzt?
Also die ganze Geschichte, der ganze Spuk hat ein paar Monate angedauert, also ein paar Wochen, wenige Monate, aber dazu kommen wir nachher noch.
Okay.
Denn es hat einen Grund, warum es aufgehört hat.
Ich weiß, warum die Aktivitäten aufgehört haben. Der liebe Bender Herr Bender hat safe, Professor Dr. Bender safe, ne? Der hat 100%, 1 Milliarden% sich mal so angeschaut, was da so passiert ist in diesem Raum.
Du meinst, er hat die Vergangenheit des Raumes
durchgecheckt? Genau, durchgecheckt, ob da vielleicht mal jemand gestorben ist. Weißt du, warum ich auf diese Sache kam? Damals habe ich bei einer Freundin übernachtet und wir waren so zu 10 bei ihr, bei so einer Geburtstagsparty. Und sie hat mir schon erzählt gehabt, beziehungsweise uns, dass da in letzter Zeit so voll viele komische Sachen passiert sind im Wohnzimmer und im PC-Raum. Ey, wir liegen alle da und auf einmal hören wir nur, wie der PC startet auf volle Lautstärke. Und es war dieses unangenehme, schreckliche Geräusch von Microsoft, dieses din, 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 din. Das da. Mhm. Und wir haben so eine Panik bekommen. Wir haben alle angefangen zu beten. Wir haben uns die Hände gehalten und aus dem Nix, 5 Minuten später, als wir wieder ein bisschen so zur Ruhe gekommen sind und uns angefangen haben, Dinge zu erklären, wie das denn sein könnte, auf einmal hören wir nur in doppelter Lautstärke, wie der PC runterfährt. Und dann hat die Mutter von der Freundin, die da lebt, erzählt, dass mal vor vielen Jahren jemand im Wohnzimmer oder im PC-Raum gestorben sei. Vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und seitdem sind halt immer so ganz komische kleine Dinge passiert. Aber nur, komischerweise, wenn die ganze Girls-Gang da war.
War der PC dann danach geupdatet? Weil das macht er ja manchmal so von selber.
Ich habe keine Ahnung, ich habe diesen Raum nie wieder betreten.
Okay, dazu kommen wir auch noch in dieser Folge, dass man manchmal sagt, dass solche Arten von Spuk an bestimmte Fokuspersonen gekoppelt sind, die gerne mal mitten in der Pubertät stecken. Und wenn dann 10 pubertierende Girls in einem Raum sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das dort passiert.
Aber der Anwalt und die Leute waren ja nicht in der Pubertät, oder? Also habe ich bestimmt recht.
Nein, die nicht. Pass auf, pass auf. Also, die zwei Physiker und Bender, die können mittlerweile Manipulation ausschließen, denn die installierten Messgeräte, die sie mit hatten, die sind plombiert. Das heißt, sie wurden versiegelt und man kann nur an ihnen herumdrehen oder sie beeinflussen, wenn man diese Plombe, die meist aus Metall ist, entfernt. Die Messgeräte können also eigentlich nicht mechanisch beeinflusst werden, ohne dass es auffällt. Und auch die Wissenschaftler finden zunächst keine Erklärung, bestätigen aber, dass die Phänomene messbar sind. Es handelt sich also schon mal nicht um eine pure Einbildung. Doch dann
fiel auf, dass diese Phänomene nur auftraten, wenn die damalige Büroangestellte anwesend war.
Siehste? Die ist nicht 16, die ist 19 zu dieser Zeit und die heißt Annemarie Schaberl. Sie ist Büroangestellte dort und sie sagt aber selber, dass sie mit der Sache gar nichts zu tun hat. Trotzdem beobachten ungefähr alle dort, dass immer wieder in der Kanzlei was passiert, zum Beispiel schwingende Deckenlampen und so, wenn Annemarie vorbeigeht.
Es wurde eben festgestellt, dass es sich um sozusagen einen klassischen Spuk handelt, der im Zusammenhang mit einer Person stehen. Und diese Person, die bezeichnen wir als Fokusperson. Und in diesem Fall war die Fokusperson diese Büroangestellte.
Also die wollten das ganz einfach testen, ob es wirklich an diese Büroangestellte gekoppelt ist. Und zwar, wie kann man das easy machen? Indem man diese Angestellte in den Urlaub schickt. Und diese Annemarie Schaberl hatte dann wahrscheinlich einen wunderschönen Urlaub, aber sie konnte noch nicht wissen, dass dieses Thema sie bis weit über ihren Urlaub hinaus noch verfolgen wird. Sie ist jetzt im Urlaub und was glaubst du, hat es dann aufgehört oder nicht?
Ja, wenn die Wissenschaftler von der Fokusperson sprechen, dann 100%.
Ja, tatsächlich hat es dann aufgehört, als sie im Urlaub war.
Krass. Okay, Theorie. Ich muss, sonst kann ich nicht schlafen. Ich muss diese Dinge aussprechen. Kann es sein, dass das, was da spukt, nennen wir es jetzt einfach mal Geist, okay? Wir nennen es jetzt einfach mal beim Namen, dass dieser Geist einfach in diesem Raum eine Sache erlebt hat mit irgendeinem Familienmitglied, mit irgendjemandem aus der Familie Schaberl?
Ja, dazu haben wir leider keine Informationen, was da vorher abgelaufen ist. Das können wir leider nicht lüften, dieses Rätsel. Aber ist nicht die viel wahrscheinlichere Frage oder die, die mehr auf der Hand liegt, die, ob Annemarie Schaberl nicht einfach dahinter steckt?
Aber wie soll, nein, null, nein, das geht gar nicht. Sie hat doch niemals 150 Kilo einfach so hin und her gerückt.
Ich denke auch, das ist so ein Punkt. Man könnte jetzt einfach sagen, ja gut, wenn sie nicht da ist, ist dann auch nichts in der Kanzlei, dann ist ja irgendwie auf der Hand liegend, dass sie halt irgendwie dahinter steckt. Aber wie soll sie diesen Schrank verrücken? Wie soll sie 46 Mal in einer Viertelstunde die Zeitansage anrufen? Wie kann sie alle Telefone gleichzeitig klingeln lassen? Wie kann sie Lampen rausdrehen?
Und dieses Gemälde umdrehen, ohne da zu sein?
Also der Walter von Lukadu, der sagt dazu:
Wir wissen, dass der Spuk sowas wie eine psychosomatische Reaktion ist, die von einer Person ausgeht, die aber nicht im Körper der Person stattfindet. Also wenn ich mich ärgere, dann kriege ich vielleicht einen roten Kopf, oder wenn ich erschrecke, werde ich blass. Das nennt man eine psychosomatische Reaktion. Und wenn ich ständig Ärger mit dem Chef habe, dann kriege ich vielleicht ein Magengeschwür. Das ist dann eine psychosomatische Erkrankung. Und bei den Personen, die sozusagen stark externalisieren können, die können das dann offensichtlich nach außen geben, sodass in ihrer Umgebung merkwürdige Phänomene auftauchen.
Du hältst nichts von der Theorie?
Nein.
Also wir haben ja gelernt, dass der sich seit 30 Jahren mit diesen Themen beschäftigt. Und bei ihm in der Beratungsstelle, da können Leute anrufen. Und ich glaube, es ist nicht das erste Mal, dass er damit zu tun hatte jetzt, also damals vielleicht, weil es ja 67 passiert.
Aber denkst du ernsthaft, dass man so, hatte sie so oft Stress? So oft Stress mit dem Chef oder mit irgendwelchen Kolleginnen und Kollegen?
Ich denke, dass die Personen das selber gar nicht so richtig merken, weil sie eben, wenn diese Theorie stimmen sollte, die ist ja schon, ich nenne es mal, sehr spektakulär. Wenn das stimmen sollte, dann ist es ja eine gute Fähigkeit, den Stress quasi rauslassen zu können und halt eben externalisieren zu können. Und in dem Moment ist er ja aus dem Körper raus. Und vielleicht fühlen sich die Leute dann gar nicht so gestresst, weil es halt eben irgendwie, weil sie es rauslassen können, ohne dass sie es merken.
Ich sage einfach, ich stopp einfach, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich so wütend bin, dass ich jetzt, keine Ahnung, 46 Mal jetzt dieselbe Dönerbude anrufe. Es geht gar nicht. Also es kann nicht sein. Es geht nicht.
Also, nachdem Hans Bender und die beiden Physiker ja keine Spuren von Manipulation oder technische Ursachen gefunden haben, sieht der Parapsychologe die Tatsache, dass die Phänomene nur auftreten, wenn eine bestimmte Person anwesend ist, sogar als Beweis für eine seiner Theorien, nämlich für die sogenannte spontane Psychokinese. Also das Bewegen von Gegenständen durch geistige Kräfte. Und in seinem Bericht, den er 1968 in der Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie veröffentlicht, schreibt er:
Die Ausschläge hatten nichts mit Stromänderungen zu tun, sondern erwiesen sich als psychokinetische Bewirkung. Spontane Psychokinese ist damit zum ersten Mal objektiv registriert worden. Für unser Institutsteam ist dieser Fall ein ermutigender Start in das neue Jahr.
Ich bin irgendwie nicht zufrieden damit und auch nicht so satt.
Also das Problem dahinter ist ja auch laut Walter von Lukadu, dass man das nicht genau nachweisen kann. Also man weiß nicht genau, wie der Mechanismus eigentlich funktioniert bis heute.
Wenn ich da jetzt Teil des Teams gewesen wäre, hätte ich alle gezwungen, mit mir zusammen sie mindestens für ein Jahr zu begleiten, überall hin.
Die war immer so ein bisschen skeptisch der ganzen Sache gegenüber, so wie du jetzt. Vielleicht wollte sie das einfach gar nicht so begleitet werden.
Ja, kann auch sein.
Also wir können ja nochmal hören, was Walter von Lukadu dazu sagt.
Das ist keineswegs übernatürlich oder von Geistern bewirkt, sondern das sind, wenn man so will, psychosomatische Vorgänge, die aber etwas ungewöhnlich sind.
Ja, sorry, Paschat. Kein alter Geist. Laut Walter von Lukadu in seinem Institut sind es die Gefühle von Annemarie Schaber, die rauskommen, ohne dass sie es kontrollieren kann. Aber Pascha, du bist ja auch nicht die einzige Skeptikerin. Und dazu kommen wir jetzt. Und wir hatten ja vorhin schon den Skeptiker Bernd Harder gehört, der für die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften arbeitet. Und der meint, dass Hans Bender damals zu diesem Ergebnis kam, zu dem die Parapsychologie einfach meistens kommt.
Es war ein Poltergeist. Und unter einem Poltergeist versteht die Parapsychologie aber nicht ein Geist oder ein Gespenst, sondern die gehen davon aus, dass es eine geheimnisvolle innerseelische Kraft, die meistens bei pubertierenden Jugendlichen auftritt. Also wenn Jugendliche in der Pubertät irgendwie unzufrieden, gestresst sind, was man ja nun tendenziell in dem Alter sehr häufig ist, dann wird eine unbekannte innerseelische Kraft aktiviert, die nennt man RSPK, also zu Deutsch wiederkehrende spontane Psychokinese. Das heißt, diese Fokuspersonen sollen in der Lage sein, mit dieser seltsamen Kraft auch ganz schwere Gegenstände zu bewegen, Bilder kreisen zu lassen, Kurzschlüsse hervorzurufen und vieles mehr.
Ja, und auch damals gab es schon Skeptiker, die versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen.
Also dieser Herr Alan, so war sein Künstlername in Österreich, ging sehr schnell davon aus, dass das Ganze ein inszenierter Schwindel ist.
Alan Schiff ist Zauberkünstler zu dieser Zeit, er kennt sich also mit Illusionen und Manipulation aus und auch der ist nach Rosenheim gefahren und sieht sich die Sache nochmal genau an. Und er glaubt auch, dass die Fokusperson selbst, also die Büroangestellte Annemarie Schaberl, hinter der ganzen Sache steckt.
Er hatte damals halt bei seinen Untersuchungen sehr viele Anhaltspunkte dafür gefunden, dass sie es eben doch getan hat.
Einer dieser Anhaltspunkte sind Nylonfäden, die der Skeptiker Herr Alan an verschiedenen Stellen im Büro findet. Und er vermutet, dass diese nahezu unsichtbaren Fäden verwendet wurden, um zum Beispiel Lampen zum Schwingen zu bringen oder eben Bilder an der Wand zu drehen. Walter von Lukadu ist da aber anderer Meinung. Er sagt,
es gab natürlich diese Nylonfäden, aber die waren eigentlich dazu da, um irgendwelche, was man hat, so Netze befestigt, damit, wenn die Glühlampen explodiert sind, dass dann nicht die Scherben überall rumflogen.
Dann gab es ja noch die Messgeräte, die so krass ausgeschlagen sind und die plombiert waren, also unbeeinflussbar eigentlich, aber der Zauberer Alan und sein Kollege Herr Kramer, die meinen, dass eventuell eine Diodenschaltung oder eine Taschenlampenbatterie diese Messgeräte irritiert haben könnte. Walter von Lukadu glaubt aber auch nicht an Manipulation und meint sogar,
aber diese Thesen sind einfach post hoc sozusagen ins Nachhinein erfundene Argumente.
Beweise für seine Theorie hat Walter von Lukadu aber auch heute nicht. Also muss auch der Parapsychologe einräumen.
Es ist bei solchen Fällen immer die Frage, sind es Inszenierungen von Personen? Gibt es irgendwelche Personen, die hier einen Schabernack machen? Ist es möglich, dass zum Beispiel die Fokusperson sowas macht, ohne sich daran erinnern zu können? Das nennt man Amnesie, also dass hinterher sozusagen in so einem dissoziativen Zustand was gemacht wird und man kann sich nachher nicht dran erinnern.
Fakt ist, also laut Walter von Lukadu, dass Trickserei bei diesem Fall in Rosenheim aber ausgeschlossen werden kann, einfach weil es genügend Zeugen gibt. Wir haben ja schon die Mitarbeiter der Stadtwerke kennengelernt, der Elektriker, ein Ingenieur, viele Leute waren dabei und alle haben das gesehen.
Und wenn schon solche Fachleute zum Schluss kommen, wie auch die beiden Physiker, dass hier eine Anomalie vorliegt, also etwas, was man noch nicht versteht, dann wird man jetzt nicht ins Nachhinein hingehen und irgendetwas Aberwitziges konstruieren, wie das eben diese Autoren Alan Schiff und Kramer in ihrem Buch gemacht haben. Das ist eine nachträgliche Behauptung, die natürlich in keiner Weise bewiesen ist.
Tatsächlich konnte niemand beweisen, dass es sich um Manipulationen handelt. Bernd Harder aber sagt, genauso wenig konnte bisher die Psychokinese der Büroangestellten bewiesen werden.
Also wir wissen nicht einmal, ob es diese wiederkehrende spontane Psychokinese überhaupt gibt. Es gibt kein Experiment, kein Beweis, mit dem man diese Kraft wirklich belegen könnte, dass es so etwas gibt.
Bernd Harder sagt auch, er und die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, die beschäftigen sich seit Jahren auf der ganzen Welt mit solchen Fällen.
Und wo immer wir uns diese Fälle anschauen, kommt seltsamerweise nichts Geheimnisvolles dabei raus, sondern es lassen sich immer sehr schnell mit relativ einfachen Mitteln Jugendliche als bewusst handelnde Täter, nenne ich es mal, identifizieren. Also was wirklich total geheimnisvoll ist, was man nicht erklären kann, ist uns noch nie begegnet.
Bei den übernatürlichen Phänomenen, die er und seine Kolleginnen und Kollegen kennengelernt haben, steckten immer Jugendliche dahinter, die mit ihrer Lebenssituation unzufrieden waren.
In diesen Fällen waren es immer Jugendliche, die mit ihrer Lehrstelle nicht klargekommen sind, die mit ihren Eltern nicht klargekommen sind und die einfach dann angefangen haben, so eine Art Schabernack zu inszenieren und die dann selber vollkommen maßlos überrascht waren, was für Effekte sie damit erzielen können. Die haben das selber nie für möglich gehalten, dass sie erwachsene Menschen vollkommen an der Nase herumführen können.
Und genau so war es laut Bernd Harder auch beim Spuk von Rosenheim. Dass die diversen Experten und Techniker keine Ursache gefunden haben, findet er auch nicht weiter erstaunlich.
Na, natürlich haben sie nichts gefunden, weil sie überhaupt nicht wussten, wonach sie eigentlich gesucht haben.
Die Experten und Expertinnen, die zu Hilfe gerufen wurden, die gingen gar nicht davon aus, von einer Jugendlichen an der Nase herumgeführt zu werden, so seine These. Und deshalb haben sie auch gar nicht nach Betrug oder Manipulation Ausschau gehalten.
Selbstverständlich sind das gestandene Elektriker, gestandene Experten, nur die kommen dahin und wissen ja gar nicht, wonach sie suchen sollen. Und dann untersuchen die das natürlich aus ihrer Expertise heraus und kommen dann sehr wahrscheinlich zu dem Ergebnis, ja, wir finden da nichts, wir haben keine Erklärung dafür. Dass die Erklärung möglicherweise die sein könnte, dass da eine junge Frau oder eine Jugendliche oder ein Jugendlicher zum Beispiel mit einer zurechtgebogenen Büroklammer ganz bewusst mal in diese Leitungen reinsticht, dass man eine heiße Glühbirne, wenn man da Wasser oder irgendwas draufspritzt, ganz einfach zum Platzen bringen kann. An sowas denken gestandene Experten nicht.
Also ehrlich gesagt würde ich sagen, doch genau da guckt man als allererstes, wenn man ein Techniker zum Beispiel ist. Wer hat das warum gemacht und auf welche Art und Weise? Also da kommt ja nicht ein Techniker und sucht nach einem Geist oder so, sondern natürlich guckt ein Techniker sofort, was ist da passiert. Also wer hat das ausgelöst?
Und welche 19-Jährige hat Bock auf so Filme?
Genau, deswegen finde ich beide Thesen sehr spannend. Beide lassen aber ganz viele Leerstellen, weil natürlich ist Psychokinese nicht bewiesen oder so, das ist ja völlig klar. Aber das von den Skeptikern vorgetragene, also dass die Annemarie da Wasser verspritzt und den Zentnerschrank da irgendwie wegräumt, das ist jetzt auch dünn.
Nee, also ich, für mich haben, also das macht für mich gar keinen Sinn. Also die ganzen Theorien der Skeptiker, die machen für mich absolut null Sinn. Das Einzige, was ich interessant finde, sind diese beiden Theorien, die du auch interessant findest. Entweder ist diese Psychokinese oder ist es dieses X-Faktor-Ding und das Unfassbare, dieses wütender Geist und keine Ahnung. Nur diese beiden Theorien finde ich interessant.
Also für Skeptiker wie Bernd Harder ist die Sache klar. Spontane Psychokinese, das ist eine schöne Erklärung, ändert aber auch nichts an der nicht vorhandenen Beweislage oder an den Regeln der Physik.
Da ist ja die Rede von einer Kraft, die halt im Inneren seelisch aktiviert wird und dann nach außen wirkt. Und da fangen halt die Schwierigkeiten an. Wir kennen eine solche Kraft nicht. Kein Mensch kann nur durch Denken Wirkungen außerhalb des eigenen Körpers vollbringen. Das haben wir einfach noch nie erlebt, wird in keinem Experiment nachgewiesen. Was soll das für eine Kraft sein? Also wir kennen keinerlei Kraft, die zu so etwas in der Lage ist, die also im Inneren eines Menschen entsteht und nach außen wirken könnte, auf rein mentalem Weg, also nicht durch irgendwelche physischen Aktivitäten. Es gibt kein Experiment, wo man sowas jemals auch nur ansatzweise nachgewiesen hätte. Dann sagen die Parapsychologen, ja, aber wie sollen wir das machen? Das aktiviert sich ja nur in besonderen Stresssituationen, in Ausnahmefällen. Ja, sorry, aber wenn es das geben würde, dann müsste es das ja viel öfter geben. Diese Annemarie damals ist ja nun nicht die einzige Jugendliche auf der Welt, die mit ihrer Lehrstelle unzufrieden ist, die mit ihren Eltern Stress hat, die in der Schule nicht klarkommt. Wenn es eine solche Kraft bei Pubertierenden geben würde, die sich gegen die Außenwelt richtet, wenn man mit irgendwas unzufrieden ist, müsste ständig die Tafel runterfallen, die Kreide durch die Gegend fliegen, die Lehrer gegen die Wand geschleudert werden.
Ja, aber das Ding ist also... Wir wissen ja nicht, wie Annemarie, oder wir wissen nicht, was für Probleme Annemarie wirklich hatte. Also er hat jetzt, glaube ich, nur so ein bisschen was erzählt von, was sein könnte. Aber mich würde jetzt interessieren, was hat sie denn durchgemacht? War sie wirklich so krass unzufrieden mit ihrer Arbeitsstelle? Stimmt das überhaupt? Hatte sie wirklich Beef mit ihren Eltern? Weiß man da irgendwas drüber? Hat sie drüber gesprochen, ja oder nein?
Tja, sie wollte, wie gesagt, mit der Sache nichts zu tun haben und ihr wurde dann tatsächlich auch gekündigt im Januar 1968 und da endet dann tatsächlich auch der Spuk. Und ja, für sie war es in Rosenheim einfach nur noch unangenehm. Sie wurde als Hexe bezeichnet und sie zog dann aus Rosenheim weg. Aber ihre Aussage zu der Sache ist auch Jahre später noch, sie sei ein ganz normaler Mensch mit einem normal ausgeprägten Hirn, der normal denken kann, sie habe keine Kräfte. Es müsse irgendetwas anderes gewesen sein.
Ja, und weißt du, warum das wahrscheinlich was anderes gewesen sein müsste oder muss? Weil angenommen, stell dir vor, du hast sowas, was dich so richtig belastet, so Medien und du wirst als Hexe betitelt und bezeichnet. Und das ist ja dieser Stress, den ja einer Jugendliche angetan wurde. Und dann müsstest du doch, wenn jetzt die Theorie stimmen würde mit der Psychokinese, da müsstest du doch jetzt ein ganzes Dorf umschieben können, oder nicht? Angenommen, du hast jetzt, weil du bist ja in einer noch schlechteren Lebenssituation. Also jetzt fuck dich ja nicht nur die Arbeitsstelle ab, sondern die Medien, Deutschland, Rosenheim, Leute beleidigen dich, bedrohen dich. Da müsstest du doch jetzt laut der Psychokinese in der Lage sein, keine Ahnung, Luft zu bändigen. Also dann macht eher doch in meinem Kopf doch die erste Variante doch.
Naja, ich weiß nicht, ob sich diese Kraft steigert mit dem Stresslevel, den man hat, wenn man diese Theorie mal aufgreift. Es ist ja völlig unwillkürlich, es passieren halt Dinge und es wackeln halt Lampen. Okay, der Schrank ist krass, aber es ist ja nicht so, dass da irgendwie was...
Das Gemälde?
Ja, es ist ein kleines Gemälde gewesen.
Also ich finde es halt einfach komisch, dass das alles so in diesem einen Raum stattgefunden hat und nicht außerhalb, nicht um sie herum.
Nein, in der ganzen Kanzlei.
In der ganzen Kanzlei.
Also, achso. In ja, der Kanzlei, aber du hast recht, nicht
genau,
woanders.
Genau, das finde ich halt super weird. Da habe ich wieder tausende Fragen im Kopf. Und noch die andere Frage, ey, wenn es ihr so schlecht ging, dann ging es ihr ja noch schlechter, weil du hast ja auch, also die Sache wurde ja immer heißer, da hättest du ja noch zu Hause noch Dinge veranstalten müssen, unbeabsichtigt.
Also es gab auch Berichte darüber, dass es dann bei ihrem neuen Arbeitgeber aufgespuckt hätte. Aber das war alles nicht so valide und überprüft.
Stell dir vor, du wirst gekündigt, weil Leute dir vorwerfen, du seist eine Hexe.
Ja, und sie dann damit auch noch recht behalten, weil der Spuk aufhört, wenn du weg bist.
Krass.
Na, schönen Dank.
Eine Frage habe ich noch. Als sie im Urlaub war, kam sie dann wieder zurück zur Arbeitsstelle?
Ja.
Okay, und als sie im Urlaub war, kam da schon dieser mediale Druck von außen? Weil ihr wird ja vorgeworfen, dass sie das Ganze ja manipuliert hätte und dass sie dahinter stecken würde. Ja, und da hätte ich mir jetzt die Frage gestellt, angenommen, eine 19-Jährige macht ein paar Scherze, geht in Urlaub, checkt, was um sie herum passiert. Hat sie dann wirklich nochmal Bock, nach dem Urlaub, nach dem ganzen Stress, dann weiterzumachen?
Nach dem Urlaub, also als sie wieder da war, da sind die Dinge einfach so weitergegangen wie vorher. Also es war schon spannend.
Ich würde das dann ausschließen, wenn es jetzt wirklich so gewesen ist, dass... während ihres Urlaubs da schon die ersten Schlagzeilen kamen und der mediale Druck und diese ganzen Belastungen. Weil ich glaube nicht, dass dann eine 19-Jährige dann sich denkt, boah, das war witzig, jetzt habe ich von außen herum todesviel Stress und ich mache jetzt weiter. Ich glaube, das kann man auch dann ausschließen, wenn es so gewesen ist.
Ja, es ist leider noch offen bis heute.
Und oh Gott, es ist alles so offen. Ich habe ein bisschen Atemnot, es ist alles offen.
Es ist so offen.
Es ist alles offen.
Was ist denn jetzt dein abschließendes Fazit? Du glaubst also, dass er in der Geschichte der Kanzlei zu suchen wäre und dass man da mal nachschlagen sollte?
Ich bin nicht satt. Wie ist es bei dir?
Also ich finde den Fall spannend genug, weil er ebenso viele Leerstellen übrig lässt. Und wahrscheinlich wäre die Folge sehr kurz gewesen, wenn man das alles hätte abschließend aufklären können. Dann wäre er ja auch nicht so spannend. Wir könnten gar nicht so viel drüber reden. Deswegen finde ich es irgendwie crazy, dass beide Erklärungsweisen so viel Luft noch lassen, wo man denkt, ja, naja, okay.
Genau.
Also kann sein, kann aber auch sehr wahrscheinlich nicht sein. Also es gibt immer Gegenargumente für beide Seiten. Und das... Also über Psychokinese, gut, da kann man jetzt lange spekulieren, aber dass es so viele Gegenargumente dafür gibt, dass sie das selber inszeniert hat, das lässt dann schon irgendwie einen so Fragen zurück.
Die Frage ist, findest du das jetzt phänomenal oder paranormal?
Sehr paranormal. Ja, Paschat, ich glaube, ich lasse dir meine Paper.
Ich war eigentlich auf einem ganz guten Weg, sei ehrlich. Also ich habe so ein bisschen so, ich habe da auch vor allem die Geschichte mit meinen Mädels, als wir 16 waren, da hast du schon angefangen, ein bisschen was von der Theorie zu erzählen, die dann später kam in der Folge. Sagen wir so, du schuldest mir einen Döner.
Okay, du musst aber 46 Mal bei dem Dönerhaus anrufen und
mache ich
in einer Viertelstunde.
Okay, Marc, vielen Dank, dass du mich jetzt so hungrig dagelassen hast. Also ich habe tausende Fragen. Ich muss mir jetzt safe aber auch einen Döner holen, weil wir haben jetzt, glaube ich, den Döner dreimal erwähnt heute. ich checke auf jeden Fall auch die Lage ab bei meinem Welpen, um zu gucken, ob da jetzt was Paranormales noch stattfinden wird, weil ich wette mit dir, wir werden auch in Zukunft safe sowas besprechen wie paranormal, phänomenal mit Tieren. 100%.
Bestimmt.
So eine Katze, die einfach so gegen eine Wand schaut und nichts macht. 100, das haben bestimmt so viele Leute erlebt.
Ja.
Und apropos Leute erlebt. Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche safe. Bewertet gerne den Podcast, abonniert den Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Und wenn ihr Stories habt oder allgemein Dinge habt, die ihr loswerden möchtet bezüglich der Story von heute, schreibt mir sehr gerne auf Instagram.
Ganz genau, wir freuen uns über eure Zuschriften, entweder an Paschat über Insta oder eine E-Mail an paranormal@bosepark.com. Die Adresse findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Ja, also, bis zur nächsten Folge. Danke und tschüss.
Es gilt als das Most Haunted Hotel in den USA und hat eine 140 Jahre alte Geschichte voller tragischer Ereignisse. Was sich dort hinter den Türen der einzelnen Zimmern verbirgt, das erfahrt ihr nächste Woche in einer neuen Folge von Phänomenal Paranormal. Phänomenal Paranormal ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bose Park Productions. Hosts Parshad und Marc Augustat. Skript Ilona Toller. Redaktion Julia Ilan und Katharina Fräbel. Sound und Schnitt Alexander van Bargen. Projektleitung Madeline Petri. ProducerInnen Juliane Rinne, Sue Holder und Chris Guse.